Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Novak Djokovic hat zum 24. Mal einen Grand Slam gewonnen. Er stand zum 36. Mal in einem Finale. Er hat 72 Grand Slams in seiner Karriere gespielt, hat also 50% dieser Turniere im Finale gestanden. Im Finale besiegte er in einem, na, vielleicht etwas zu einseitigen Spiel Daniil Medvedev mit 6:2, 7:6 und 6:2. Novak Djokovic gehörte vorher schon zu den allergrößten. Jetzt ist er auch noch mit Margaret Court gleichgezogen. So richtig viele Diskussionen wird es nicht mehr darum geben, wer der GOAT ist. Aus der Diskussion halten wir uns komplett raus. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Chip and Charge zu den US Open 2023. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas. Und jetzt ist mir übrigens gerade aufgefallen, wo du gesagt hast, er hat die Hälfte oder von den der Hälfte der Grand Slams, die er gespielt hat, hat das Finale erreicht, hat er ja das Drittel gewonnen. Ne? Wenn er jetzt 24 von 72 hat, hat er eins von drei Grand Slam-Turnieren seiner Karriere gewonnen.
Jedes dritte Grand Slam-Turnier hat er gewonnen, was er mitgespielt hat. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Bevor wir das alles jetzt erstmal würdigen, einmal eine kleine Entschuldigung. Es war gestern Abend bzw. heute Nacht nicht möglich, einen Podcast aufzunehmen. Ich war, das haben vielleicht einige mitbekommen, bei der Rugby-WM, hatte heute Morgen einen sehr, sehr frühen Zug zu kriegen und da war es mit der Aufnahme zwischen Ende des Matches und heutiger Fahrt nicht mehr möglich, das zu machen. Deswegen holen wir das jetzt nach. Novak Djokovic hat den 24. Grand Slam gewonnen. Er ist mit Margaret Court gleichgezogen. Leute, die Novak Djokovic nicht so richtig leiden können, haben immer gesagt, ja, aber Margaret Court ist ja noch vor. Novak Djokovic, ist das, glaube ich, auch selber wichtig, diese Zweifel alle komplett auszuräumen?
Ja, kann man von ausgehen, ne? Also ist ja immer so ein bisschen die Frage, was ihn motiviert. Eine spannende Aussage war ja gestern von Goran Ivanisevic, seinem Coach, dass er plant, bis Olympia 2028 zu spielen. Wobei er während der US Open gesagt hat, wenn er irgendwann anfängt, in den frühen Runden zu verlieren, dann hat er keinen Bock mehr. Also gucken wir mal, wie lange das Ganze noch dauert. Motiviert ist er auf jeden Fall. Er ist wahrscheinlich auch motiviert, noch 25 und 26 zu holen und die Olympischen Spiele im nächsten Jahr zu gewinnen. Und wahrscheinlich können wir jetzt wirklich auch das Buch schließen, ob ihn noch einer einholen wird aus der aktuellen Generation. Wäre aber 23 stehen geblieben, hätte ich mir vorstellen können, dass Nadal sich irgendwo nochmal die French Open sichert und mit ihm gleichzieht. Jetzt ist für mich, also bräuchte es extrem viel Fantasie, um zu sehen, wie Nadal nochmal mit ihm gleichziehen kann.
Mir fehlt die Fantasie tatsächlich auch komplett, wie ein Rafael Nadal noch gleichziehen kann. Es ist nicht im Bereich des Unmöglichen, dass irgendwann mal jemand kommt und 25 Grand Slams gewinnt. Wir haben damals bei Pete Sampras schon gesagt, Gott, oh Gott, wer soll denn 14 Grand Slams dann holen? Dann kam Roger Federer und hat das relativ schnell pulverisiert. Dann kam Rafael Nadal, dann kam Novak Djokovic. Bei Carlos Alcaraz, er ist noch sehr, sehr jung und er hat schon zwei Grand Slams und man sollte nie sagen, also das kann auch durchaus sein, aber Novak Djokovic wird jetzt für lange, lange Zeit einen sehr, sehr exklusiven Rekord haben. Und was ich eben gesagt habe, 36 Finals in 72 Grand Slam Turnieren, die er gespielt hat, das ist einfach eine unglaubliche Statistik und diese Motivation, die er nach wie vor dann da hat und die er nach wie vor ja so durchzieht, die ist ja wirklich, also nicht vergleichbar. Es ist ja so, dass er immer wieder Dinge tut, die ihm und seiner Karriere schaden. Hätte er damals die Linienrichterin nicht getroffen bei den US Open, er war großer Favorit, die 2020 US Open zu gewinnen. Hätte er gesagt, okay, ich lasse mich impfen, was wäre gewesen mit den 2022er Australian Open, was wäre mit den 2022er US Open gewesen? Er hätte schon jetzt 27 haben können.
Hätte er, nicht im Bereich des Unmöglichen. Und das Ding ist jetzt natürlich, wir können gar nichts überraschend Neues mehr über ihn sagen, weil er ja eigentlich alles abgearbeitet hat. Und ein Teil der Geschichte, dass er die 24 geholt hat, war auch, dass er immer zwei vor sich hatte, denen er nacheifern konnte, an denen er sich wahrscheinlich auch während motivationslosen Zeiten aufrichten konnte oder irgendwas in sich finden konnte. Und es kann sein, dass er das jetzt ja auch nochmal mit Alcaraz oder Medvedev oder unbekannter Spieler X nochmal finden kann, aber irgendwie fühlt es sich zumindest für mich an, als hat er eigentlich alles erreicht, was es geht. Es gibt noch die Olympischen Spiele. Ich weiß nicht, ob die am Ende wirklich einen großen Unterschied im Tennis machen. Für ihn wahrscheinlich schon. Irgendeine Motivation findet er ja immer. Und ja, es ist erstaunlich. Du hast schon gesagt, viele mögen ihn nicht unbedingt leiden. Was er im Tennis erreicht hat, ist äußerst erstaunlich.
Ja, es ist absolut äußerst erstaunlich. Was ich noch dazu sagen wollte, er holt sich ja dann Motivation an den kleinsten Dingen. Ben Shelton macht diese Telefongeste in seinen Matches, bringt die Zuschauer auf seine Seite, sorgt für einen Feel-Good-Moment, für ein bisschen Swag. Novak Djokovic besiegt ihn und das relativ deutlich dann auch und macht dann diese Telefongeste. Das sind ja die ganz kleinen Dinge, die er für sich nimmt, um das Feuer wieder in sich anzufachen. Er braucht ja gar nicht viel, um sich zu motivieren, hat man das Gefühl.
Er hat ja gestern, nachdem er gewonnen hat, dann das T-Shirt mit Kobe Bryant drauf ausgepackt. Mhm. Es erinnert mich jetzt aber, muss ich sagen, und die meisten, oder weiß nicht, vielleicht die meisten unserer Zuhörenden können sich nicht mehr an seine aktive Karriere erinnern, aber es erinnert mich eher an Michael Jordan, der ja wirklich einfach aus allem irgendwas gezogen hat, um dann wieder zu zeigen, dass er der Größte ist. Und er hatte eine Gnadenlosigkeit, aber natürlich auch eine gewisse Lockerheit. Die geht Djokovic vielleicht manchmal ab, aber die Gnadenlosigkeit, die hat er, ohne dabei jetzt zu arschlochig oder so zu sein. Und ja, es war gestern mal wieder ein Unterstreichen, ja nicht nur seines Könnens, sondern auch seines Besserwerdens, seines sich an Situationen anpassen. Und ja, er hat jetzt im Alter von 36 eine seiner besten Saisons gespielt. Er hat 3 von 4 Grand Slams gewonnen. Beim vierten hat er den 5. Satz erreicht vom Finale. Es gibt nicht viele Spieler in der Geschichte, die das einmal in ihrer Karriere geschafft haben. Er hat es jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal geschafft, dass er mindestens in 4 Grand Slam oder sein 4 Grand Slam Finale
dreimal
im Jahr stand. Dreimal hat das. Ja, und der Letzte, der es vor ihm geschafft hat, war Federer und das liegt schon ein paar Tage zurück. Der hat das ganz am Anfang seiner Karriere geschafft. Auch Nadal war nicht so alt, als er das geschafft hat.
11.1923 und Philipp hat das Adverb arschlochig genannt. Zum ersten Mal vielleicht in diesem Podcast in den knapp 10 Jahren. Kritiker werfen ihm jetzt auch noch vor, Leute, die ihn nicht so richtig mögen, werfen ihm jetzt auch noch vor, naja, diesen Grand Slam hat er ja auf einem Bein gewonnen, hat ja überhaupt keine Konkurrenz. Ja, ist richtig. Also er hatte bis auf Taylor Fritz und am Ende Daniil Medvedev im Finale vielleicht nicht die ganz großen Gegner. Trotzdem, er muss sich dafür ja nicht rechtfertigen. Das hätte jeder andere dann auch haben können, dieses Draw. Und wir reden immer wieder davon, wenn Leute ein relativ leichtes Draw hatten, dafür müssen sie sich nicht rechtfertigen. Das ist halt nicht zustande gekommen, weil die anderen zu schwach waren.
Ja, und wir ziehen mal den Kontext kurz auf. Und hier, glaube ich, reichen jetzt im Kontext von 3 Monaten. Er steht im Wimbledon-Finale, verliert das 6-4 im 5. Satz, ein Match, was er am Anfang total im Griff hatte. Viele wären danach erstmal für eine Zeit verschwunden oder hätten ein totales Formtief gehabt. Er kommt in Cincinnati an, spielt ein richtig gutes Turnier, braucht fast 4 Stunden, um im Finale Carlos Alcaraz zu schlagen und er schlägt ihn. Er ist dann am Ende der bessere Spieler und kommt dann hier und gewinnt die US Open. Also viele wären schon an der ersten Hürde gescheitert, die meisten an der zweiten Hürde. Und ob dann alle diese dritte geschafft hätten, ich weiß es nicht. Und wenn man 24 Mal gewonnen hat, dann darf man auch 3 oder 5 Mal Glück mit der Auslosung zwischendrin haben. War jetzt ja nicht, dass er sich hier einen geflucht hat, sondern er hat halt wirklich im Kontext dieser 3 Monate mal wieder Erstaunliches geschafft.
Ich habe am Anfang gesagt 6-2, 7-6, 6-2. Es war 6-3, 7-6, 6-3. Es tut mir leid, da habe ich 2 Spiele unterschlagen für Daniil Medvedev. Lass uns mal in dieses Match gehen. Wir hatten diese Bilanz von 9-5 zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev. Wir wussten, dass Medvedev hier ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt hat. Dass er erstaunlich gegen Carlos Alcaraz gespielt hat. Dass er auch vorher so ein bisschen seinen Flow, seinen Swag wiederbekommen hatte. Dieses Match gegen Alex de Minaur, wo er 1,5 Sätze lang auf verlorenem Posten stand und dann irgendwann das richtige Mittel gefunden hat und seitdem eigentlich nicht mehr zurückgeschaut hatte. Er hatte das Selbstbewusstsein. Ich habe diesen Typen schon geschlagen, auch bei den US Open, auch in einem Finale und das damals auch mit Nachdruck, als er dieses 3-Satz-Match gewonnen hat gegen Novak Djokovic im Finale. Also Djokovic war gewarnt, aber es ging gleich im ersten Satz in eine Richtung. Wir haben diesen Satz diesen Gewinnsatz von Djokovic mit 6-3 gesehen. Was mir aufgefallen ist, im ersten Satz sehr viele lange Ballwechsel. Djokovic ist immer das Cross-Court-Duell gegangen. Er musste gar nicht so richtig viel Risiko gehen. Am Anfang hatte ich das ein bisschen das Gefühl, war es so das Taktik des Weichklopfens bei Djokovic.
Oder andersrum, das ist ja die Frage, weil Medvedev wird das jetzt auch nicht unbedingt ungerne gemacht haben. Ich glaube nicht, dass Medvedev hier von ausging, dass er Djokovic so glatt schlagen kann wie vor 2 Jahren. Ich nehme fast an, dass er gedacht hat, er würde hier 4, 4,5, 5 Stunden spielen müssen und irgendwann wäre Djokovic außer der Puste. Aber Djokovic, hast du gesagt, wird jetzt eben auch nicht unbedingt traurig auf die Möglichkeit von langen Ballwechseln geschaut haben. Also das ist ja, was ihr Matchup durchaus spannend macht, dass beide ähnliche Mittel haben, aber vielleicht leicht unterschiedlich nuanciert und dass beide auch verschiedene Wege zum Sieg führen können in dem Match. Was interessant war und wo wir ja sicherlich gleich nochmal drüber sprechen werden, ist, dass Djokovic hier nicht an seine allen bekannte Geheimwaffe ran musste, nämlich das Serve and Volley. Das konnte er sich für andere Momente aufbewahren. Er hat hier eigentlich davon profitiert, dass es ein sehr frühes und eher unnötiges Break gegen Medvedev gab und danach konnte Djokovic das auf hohem Niveau verwalten. Und wir haben schon einen Einblick bekommen, wie es im Satz 2 aussehen könnte. Aber ich würde sagen, es ist jetzt kein legendärer Satz, der in Erinnerung unbedingt bleiben wird.
Nee, aber es ist halt aufgefallen, diese langen Ballwechsel. Im zweiten Satz hat Djokovic dann ja so ein bisschen das Taktikbuch von Carlos Alcaraz aufgeschlagen, auch wenn das ein bisschen blasphemisch klingt. Aber du hast es gesagt, im ersten Satz waren noch gar nicht so viele Netzangriffe. Ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut. Es waren im ersten Satz, jetzt habe ich es
5 von 6 waren.
5 von 6, Entschuldigung, genau. 5 von 6, da hat er noch gar nicht so richtig viel dieses Surf and Volley gesucht. Auch dieses Mal, was hat der Kommentator gesagt? Er retourniert in Staten Island. Das war jemand auf Twitter, das geschrieben hat, dass er auf Staten Island retourniert. Das ist halt die alte Taktik von Medvedev, dass er sich die Zeit nimmt, dass er in der Defensive gut ist und dass er vor allen Dingen ja auch, selbst wenn er 6 Meter hinter der Grundlinie steht, mit extremer Länge dann auch retournieren kann. Das ist ja nicht so, dass es ihm zum Nachteil gereicht, sondern er kommt damit ja in den Ballwechsel rein. Und diese Ballwechsel waren lang, aber Djokovic hat sich dieses eine Break holen können und das hat er beschützen können. Und das war am Ende dann der Faktor. Er hatte ja schon bei 5-2 die Möglichkeit, dann diesen Satz zu holen. Da hat sich Medvedev noch rausgewunden, aber dann kam der Satz zum 6-3. Der zweite Satz war dann allerdings deutlich, deutlich hochklassiger und vor allen Dingen dramatischer. Es ging eigentlich erstmal los ohne große Abweichung aus dem ersten Satz. Beide haben allerdings ihre Aufschläge gehalten, relativ klar. Zwischendurch musste man mal über Einstand, gerade Medvedev in den ersten beiden Aufschlagspielen, aber das ging bis zum 3-3 hin und her. Aber ab dem 3-3 bis dann zum Tiebreak. Das war unglaubliches Steineklopfen, das war Schwergewichtsboxen, wie wir es so häufig bezeichnen, wo wir sagen, dass die beiden einfach aufeinander eingeprügelt haben und keiner so richtig daraus wollte. Und es gab Ballwechsel, wo hinterher sich Novak Djokovic, ja, auch hier Kritiker möchten meinen, ein bisschen theatralisch hat fallen lassen und völlig aus der Puste war und so weiter. Aber die Ballwechsel, die waren wirklich auf einem bemerkenswerten Niveau.
Ja, um nochmal kurz am Anfang des zweiten Satzes zu beginnen. Ich meine, dass er, glaube ich, die ersten 15 Servicepunkte gewonnen hat. Ich meine, nee, mehr vielleicht sogar. Er hat die ersten 3 Spiele komplett durchserviert, ja, und hat dann 40-0 geführt.
Genau.
Also er war unantastbar beim Aufschlag. Und Medvedev ist ein klein bisschen in Drucksituationen geraten, konnte sich da dann aber mit wirklich guten Aufschlägen und Vorhandangriffen, die da auch gepasst haben, rausholen. Und dann wirklich diese Phase von 3-4, wo Djokovic bei 40-0 führte, bis zum Ende des Satzes, die war überragend. Und da hatte ich das Gefühl, da hatte Medvedev ihn, wo er wollte. Und das war Medvedev, der wirklich, und da müssen wir vielleicht mal auf Djokovic und was viele vielleicht als theatralisch empfinden eingehen. Wenn man so generell in den Sport guckt, was können Sportler im etwas höheren Alter? Sie haben immer noch eine unglaubliche Kondition. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass viele im Ironman jetzt vielleicht eher Mitte bis Ende 30 sind oder auch Langstreckenläufer und Läuferinnen noch extrem gute Leistungen in dem Alter abrufen können. Was dann aber irgendwann so ein bisschen abgeht, und wer selber in unserem Alter noch Sport macht, der merkt es auch, ist A, die Fähigkeit, sich zu erholen und B, eben diese brutalen Zwischensprints einzulegen. Und Tennis ist ja jetzt kein Dauerlauf, sondern Tennis ist eine Abfolge von Sprints. Und die, glaube ich, haben Djokovic zugesetzt. Die haben ihm auch den Zahn gezogen. Ich glaube, viele in seiner Position wären da dann auch eingegangen. Und da haben ihn, glaube ich, zwei Sachen gerettet. Das eine ist wirklich das Serve and Volley. Es war brutal, wie gut ihm das gelungen ist in dieser Phase. 21 von 23 Punkten gewinnt er am Netz. Das waren fast alle Serve and Volley-Punkte. Auch in fast allen Sängsituationen ist er gerade von der Einstandsseite immer nach außen gegangen und hat Medvedev wirklich mit seinem Slice-Aufschlag den Winkel abgeschnitten. Und das war vollkommen erstaunlich. Und da kann und muss sich Medvedev ärgern, dass er da nicht angepasst hat, weil Djokovic das wirklich einfach gnadenlos durchgezogen hat. Das war das eine in fast allen engen Momenten. Und das zweite war mal wieder diese brutale Nervenstärke. Wenn wir nachher Richtung Tiebreak gucken, Djokovic hat wirklich nochmal enge Aufschlagspiele auch vorm Tiebreak gehabt, hat ja auch einen Satzball abgewehrt. Aber im Tiebreak selber steht es 4-4. Wir erleben diesen krassen Ballwechsel, diesen langen, wo sich Medvedev den Punkt holt. Und wer holt aber die nächsten drei Punkte mal wieder mit konzentriertem, akkuratem Spiel, wenn es ganz, ganz, ganz wirklich drauf ankommt? Djokovic. Und da ist er dann halt wirklich der Beste in der Geschichte, glaube ich, drin, diese Punkte für sich zu entscheiden. Und er war aus meiner Sicht der zweitbeste Spieler für große Teile des zweiten Satzes, aber irgendwie hat er den halt mal wieder bei Ziellinie bekommen.
Ich habe dir bei 3-4 oder bei 4-4 habe ich dir geschrieben, was war das für ein unglaubliches Aufschlagspiel von Novak Djokovic, diesen Aufschlag zu halten. Er musste nur einen Breakball abwehren, aber Medvedev, und das ist ja einer meiner Lieblingsbegriffe aus dem Englischen, hat die Kitchen Sink nach ihm geworfen in diesem Aufschlagspiel. Und es gab diesen einen Ball, wo Djokovic nach Aufschlag ans Netz gegangen ist. Er bekommt einen fantastischen Return neben den Körper gespielt und bringt den mit einem Halbvolley rüber, der unerreichbar war für Medvedev. Und das war, damit hat er, glaube ich, einen Einstand in einen Spielball umgewandelt. Und da habe ich nur gestaunt. Da habe ich wirklich nur gestaunt. Und diese Fähigkeit von Djokovic, gerade zu diesen Zeitpunkten dann auf seinem Level zu sein, wo er nicht mal so 2-3 weggibt, wo man nicht sagt, oh ey, jetzt hat er aber wirklich mal 2 Minuten Konzentrationsloch oder so gehabt. Das passiert ihm ganz, ganz selten. Und in dieser Situation, da drückt er einfach auf den Knopf und das ist dann, ist er in einem Nicht-Fehler-Modus und das finde ich so bemerkenswert. Das ist so unglaublich gut.
Na, das lässt sich auch ein bisschen dran erzählen, wie sich so ein bisschen die Karriere von Djokovic entwickelt hat. Der war ja nicht immer überragend in den Grand-Slam-Turnieren. Das war nicht der Fall beim jungen Djokovic. Aber er hat es halt geschafft, Grand-Slam-Turniere extrem effizient zu gestalten, auch dadurch, dass er ja auf der Tour nicht mehr so präsent ist und auf der Tour auch bei weitem nicht dominant ist. Er hat in diesem Jahr ein Masters-Turnier gewonnen. Würde mich nicht wundern, wenn es auch bei dem einen Masters-Turnier in diesem Jahr bleibt. Aber er hat mit der Zeit verstanden, wie er sich in Matches, in Grand-Slam-Matches und Grand-Slam-Turnieren pacen muss und seine Fähigkeit eben diesen Biss zu haben, in langen Ballwechseln drin zu bleiben, die ist geblieben aus dem Anfang seiner Karriere, aber er setzt es viel sporadischer ein. Er ist ja ein offensiverer Spieler mit der Zeit geworden. Sein Aufschlag, seine Vorhand, das sind alles Offensivwaffen. Und dass diese Fähigkeit, keine Fehler zu machen, die hat er noch, so wie früher, wie vor 10, 12, 15 Jahren. Aber er holt es primär raus, wenn es halt wirklich sein muss. Und dass er aber dieses Selbstvertrauen hat, quasi während so einer langen Saison immer wieder die Form schleifen zu lassen oder es okay für ihn ist, dass die Form weggeht und dass er sich die Form dann wiederholt und dann ins Kleine übertragen, ihm im Matches das gelingt, das ist für mich das Erstaunliche.
Er hat selber gesagt hinterher, ich habe gewonnen, weil ich immer den einen Ball mehr reingespielt habe. Es ist am Ende so einfach und es ist eine ganze Menge dran, weil Medvedev hat alles versucht und man kann ihm ja gar nicht so richtig viel vorwerfen. Der erste Satz ist ein bisschen doof weggegangen, aber ansonsten kann man ihm ja nicht viel vorwerfen. Das ist einfach gestern eine exquisite Leistung dann wieder von Djokovic gewesen. Den Tiebreak gewinnt er auf jeden Fall mit 7-5. Als im dritten Satz das Break zum 3-1 gelang und dann das Rebreak ihm aber unterlief und dann aber zum 4-2 das Break wieder kam von Djokovic. Diese drei Aufschlagspiele, wo es drei Breaks gab, die haben so ein bisschen die Luft rausgenommen. Ich glaube, dass das viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Anfang noch gedacht haben, vielleicht geht hier was und Medvedev hat schon mal bei US Open einen 2-0, oder war es bei den Australian Open gegen Nadal, hat schon mal einen 2-0-Satzrückstand aufgeholt. Nee, das war damals bei den US Open und hat ein Match draus gemacht. Vielleicht gelingt es ihm wieder, aber so ein bisschen war die Luft raus im dritten Satz.
Ja, also da fand ich Medvedev dann auch nicht mehr so gut, muss ich sagen. Da kamen dann auch ein paar leichte Fehler. Da hatte ihn dann Djokovic allerdings auch ziemlich weich gekocht, gerade mit dieser Surf-and-Volley-Geschichte. Also wo es ihm am Anfang noch gelang, diese Returns dann zumindest reinzubekommen, sodass Djokovic dann den Volley reindrücken musste, so waren dann hier teilweise Returns 2, 3, 4 Meter im Aus. Und das ist für ihn sehr ungewöhnlich. Aber ich glaube, da hat er zum ersten Mal auch nicht mehr dran geglaubt. Und das ist vielleicht auch nicht so verwunderlich, wenn man so einen zweiten Satz verliert. Der hatte eine enorme Länge, da haben sich jetzt alle auch sehr dran aufgehangen. Das hatte natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass es am Anfang eine lange Pause gab, dass beide jetzt auch eher, vor allem Djokovic, an die Shotclock-Grenze rangespielt haben und so. Aber ich glaube, bei Medvedev war da dann einfach, da war es dann vorbei fürs Turnier. Er hat sich auch ordentlich strecken müssen, eben auch im Gegensatz zu vielen in der Mittagshitze spielen müssen. Und ich glaube, es war vorbei für ihn.
Medvedev war gar im dritten Satz. Also, das kann man ja fast so sagen. Es war übrigens, der zweite Satz war übrigens der längste Tiebreak-Satz in einem Grand Slam-Finale ever. Mit 104 Minuten. Eine Stunde 44 Minuten hat dieser zweite Satz gedauert. Der längste Satz bis dahin war von den French Open 82, damals Mats Wielander gegen Guillermo Vilas. Und der dritte längste Satz war Lendl gegen Wielander bei den US Open 1987.
Das also ganz kurz, zur Statistik. Wie lang war eine Stunde und?
44.
Naja, und wir haben in dem Satz 110 Punkte gehabt, also fast jeder Punkt eine Minute. Ne? Mhm. Wie gesagt, zwar teilweise wirklich die Länge, aber teilweise wurde es auch ein bisschen hinausgezögert von den Herren.
Ja, der Schiedsrichter hat sehr, sehr spät die Shotclock angemacht und ich glaube, er wollte sich dann auch nicht unbedingt den Zorn von Djokovic zuziehen, weil vor allen Dingen hat Djokovic es ja auch sehr etabliert, zwischen dem ersten und dem zweiten Aufschlag sich extrem viel Zeit zu lassen.
Ja, die Diskussion hatten wir ja ganz am Anfang des Turniers. Also es ist so eines der Tennis-Themen. Tennis in seiner Regelauslegung ist eher liberal, vielleicht auch eher situationsbedingt. Ich glaube, so wollen es die meisten am Ende auch. Hier hat man es dann wieder gesehen. Und natürlich sind es am Ende vor allem diejenigen, die schon etabliert sind, die viel erreicht haben, die davon eher profitieren.
Lass uns noch ein paar Worte über Daniil Medvedev verlieren, weil der hatte am Anfang und vielleicht bis zur Mitte der Saison, bis zu seinen Sandplatz-Heroen-Taten, hatte er gar nicht so diese auffällige Saison gehabt. Und wir haben häufiger darüber gesprochen, naja, vielleicht ist er einfach in diesem Duktus von Leuten wie Tsitsipas, von Zverev, vielleicht ist er der Beste von denen, aber er kommt halt an Alcaraz und Djokovic nicht ran und es ist vielleicht immer noch dieser Status etabliert, aber er hat sich, glaube ich, schon so ein kleines bisschen abgesetzt von seinen Kollegen aus der gleichen Alterskohorte, weil er hat hier ein wirklich erstaunlich gutes Turnier hingelegt. Andrei Rublev in 3 Sätzen besiegt, gut, das ist eine Sache, die man vorher wahrscheinlich schon hätte tippen können auch, dann aber Carlos Alcaraz, dieses Match war einfach Weltklasse von ihm, vorher Alex de Minaur, der mit einem der besten Hardcore-Swings in diesem Jahr gehabt oder hat er in 4 Sätzen besiegt. Sebastian Baez, der gerade Winston-Salem gewonnen hatte. Also er hatte ein wirklich richtig gutes Turnier und er hat sich so als Nummer 3 im Moment etabliert.
Ja, und sieht jetzt ja auch nicht so aus, als wenn er da nochmal so schnell von zurückfallen würde. Das ist ja bei ihm auch gewesen, wie bei anderen seiner Generation. Er hatte eine herausragende Phase, aber er hatte jetzt auch ein letztes Jahr 2022, das ehrlicherweise nicht so gut lief. Er ist jetzt in Australien früh gegen Sebastian Korda rausgegangen und hat dann nochmal zu einem neuen Lauf angesetzt, hat dann aber wieder ein bisschen die Puste verloren in den letzten 2, 3 Monaten und dann nochmal hier bei den US Open angezogen. Und er ist mittlerweile klar besser als die anderen aus der Next Gen. Ich meine, er hat 5 Grand Slam Finals. Das sind 3 mehr als bei Tsitsipas, 4 mehr als bei Zverev, 3 mehr als bei Kaspar Ruth. Also das ist schon sehr beeindruckend. Der war ja an der Weltranglistenspitze. Ja, er ist jetzt quasi in einer zweiten Generation oder bei einer zweiten verschiedenen Generationen wieder oben mit dabei. Er wird wahrscheinlich keine Karriere hinlegen, die jetzt irgendwie zum Beispiel mit einem Andy Murray oder so mithalten kann. Aber man muss sagen, er wird wahrscheinlich irgendwann mal in die Hall of Fame einziehen, weil er einer der prägenden Spieler dieser Generation war und viele, viele Folge akkumuliert und es muss ja auch noch nicht zu Ende sein. Da ist vielleicht schon nochmal ein Grand Slam-Titel zum Beispiel drin.
Er ist 27 Jahre alt, er kommt ja jetzt richtig in seine richtig gute Phase, könnte man meinen. Wir werden sehen. Es war übrigens das 100. Grand Slam-Match von Novak Djokovic gegen einen Top-10-Spieler. Die Bilanz von 69-31 hat er da.
Ja.
Wenn wir vorhin gesagt haben, er ist 36 Mal in Finals gestanden, 36 Matches hat er dann also verloren, dann, oder er hat 48 Matches verloren, 31 davon gegen Top-10-Spieler. So richtig häufig hat er sich nicht überrumpeln lassen von Leuten aus den Top 20 oder Top 50 oder Top 100. Naja.
Gibt nicht so viele Dennis Istomins.
Nee, die gibt es wahrlich nicht. Das Turnier ist beendet. Novak Djokovic hat es also in 3 Sätzen gewonnen. Kurzer Blick noch aufs Doppel. Da haben Laura Siegemund und Venera Svonareva ihr Husarenstück von 2020 nicht wiederholen können, haben gegen Gabi Dabrowski und Aaron Routliff verloren mit 6-7 und 3-6. Für Gabi Dabrowski nach längerer Karriere jetzt schon, sie ist inzwischen 31 Jahre alt, der erste Grand-Slam-Titel im Doppel, sie hatte vorher 2 Titel im Mixed gehabt und für Aaron Routliff so ein bisschen aus dem Nichts.
Ja, und Dabrowski wahrscheinlich so eine der eloquentesten und reflektiertesten Personen, die es im Tennis gibt, fällt jetzt natürlich nicht groß auf, weil eine relativ erfolgreiche, aber nicht übererfolgreiche Doppelspielerin, die aber zum Beispiel im Players Council sehr aktiv ist und da, glaube ich, auch schon einiges gerissen hat über die Jahre und jetzt eben keine Lautsprecherin ist, aber wer mal die interessante Tennis-Interviews hören will, da ist jemand, der interessante Gedanken zu dem Sport hat. Und Routliff, ja, die beiden sind zusammen an 16 hier gesetzt gewesen, das hat schon einen Grund. Und für Routliff, meine auch vom College, ist das natürlich eine ziemliche Nummer, auch neben Michael Venus, der ja auch für Neuseeland schon Titel gewonnen hat, zusammen mit ihm, eine überragende Generation eigentlich der Neuseeländer, die erste seit 35, 40 Jahren, bei denen das mal gelungen ist. Also für die beiden eine tolle Sache. Gut, und Siegemund und Svonareva, die ja jetzt zusammen auch schon wie ihr Herrenäquivalent dezent über 70 sind, war das natürlich ein toller Lauf. Aber ich glaube, sie werden es bald auch verkraften können, dass sie hier das Finale erreicht haben, statt zu gewinnen.
Aber sie haben, also Dabrowski und Routliff haben jetzt hier fantastische Doppel besiegt in diesem Turnier. Erst Leila Fernandez und Taylor Townsend. 7-6 im dritten Satz, 10-8 im Match-Tiebreak. Dann die French Open-Siegerinnen Zhu Weijie und Wang Jingyu besiegt, 6-1, 7-6. Und dann im Finale Siegemund Svonareva. Also da muss sich niemand beschweren, dass die beiden irgendwie den leichten Weg gegangen sind. Also das war eine richtig, richtig gute Nummer. Und wie gesagt, Aaron Routliff als Neuseeländerin, als Neuseeländerin Grand-Slam-Championess, sie tut es Michael Venus gleich und ich glaube Kelly Everton in den 70er, 80er Jahren irgendwann. Opa erzählt wieder vom Krieg. Das war's mit den Ergebnissen von den US Open. Kommen wir zu unserer sehr, sehr beliebten Kategorie. Unser Fazit. Philipp, hat's zu einer 2- gereicht?
Ja, also wenn wir jetzt ehrlich sind, es war kein überragendes Turnier. Es sind ein paar Matches, die in Erinnerung bleiben werden. Es sind 2 interessante Geschichten bei Siegerin bzw. Sieger. Ja, auch ganz unterschiedliche Geschichten. Ich meine, Djokovic könnte locker der Papa sein von Coco Gauff. Und bei Djokovic ist es einfach ein Fortschreiben von dem, was sowieso schon überragend war. Für Coco Gauff ist es unter Umständen etwas, was die Tenniswelt verändern könnte, aber ganz sicher ihre Welt verändert hat. Und trotzdem eben nicht so viele legendäre Matches. Ich glaube, ein Teil davon war die Hitze. Tennisturniere müssen sich vielleicht ein bisschen Gedanken darüber machen, was sie mit dem Klimawandel machen wollen.
Ja.
Weil wir haben das jetzt auch schon ein paar Mal in diesem Jahr erlebt. Auch in Australien gab es teilweise Hitze und ehrlicherweise auch nicht so richtig gute Viertelfinals zum Beispiel. Auch bei den French Open und den Wimbledon habe ich jetzt nicht so viele tolle Viertelfinals und darüber hinaus in Erinnerung. Es war ein bisschen mau, was die ganz großen Matches anging. Aber da es 2 spannende Storylines am Ende gibt, gibt es trotzdem die 2-.
Ich wollte noch darauf eingehen, dass für mich das Viertelfinale inzwischen die uninteressanteste Runde des kompletten Turniers ist bei Grand Slams. Da wollte ich heute noch drauf eingehen. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Australian Open, Herren. Khachanov gegen Korda. Im dritten Satz beendet, weil Korda die Handgelenksverletzung hatte. Tsitsipas gewinnt in 3 gegen Lehecka. Djokovic gewinnt gegen Rublev in 3 Sätzen, ganz klar. Tommy Paul gewinnt gegen Ben Shelton in 4 Sätzen. War auch kein wirklicher Bring. Ich habe das damals live gesehen. War kein gutes Match. Bei den Frauen. Rybakina gegen Jelena Ostapenko. 6-2, 6-4. Azarenka gegen Pegula. 6-4, 6-1. Magda Linett gegen Karolina Pliskova. 6-3, 7-5. Arina Sabalenka gegen Donna Vekic. 6-3, 6-2. Wir müssen das jetzt nicht für jedes Turnier fortführen. Aber jetzt wollte ich hier noch angemerkt haben, dass das Viertelfinale inzwischen die uninteressanteste Runde bei einem Grand Slam ist.
Tja, mal spannend, ob sich dieser Trend fortsetzen wird. Auf beiden Seiten ist es natürlich so, dass einigermaßen viele große Namen in den ersten Runden besiegt werden und dann teilweise im Viertelfinale Spieler und Spielerinnen stehen, die vielleicht nicht das Niveau haben, um da unbedingt hinzugehören. Tja, mal gucken, wie sich der Trend fortsetzt. Aber was ich gerade meinte, ich denke, Tennisturniere müssen sich wirklich Gedanken darüber machen, weil ja. So ein Viertelfinale wie Rublev gegen Medvedev, ich meine, was bringt das? Wer jetzt länger durchhält, na, dann können wir uns auch alle in diese Planschbecken setzen und gucken, wer länger sitzen bleiben kann.
Wir hatten in Wimbledon, hatten wir gute Viertelfinals. Świątek gegen Svitolina und Pegula gegen Vondrousova, das waren gute Viertelfinals, und auch Jabeur gegen Rybakina waren gute Viertelfinals. Bei den Herren hatten wir Medvedev gegen Eubanks, was 6-1 in den fünften ausgegangen ist, aber auch da war es nicht so richtig viel. Aber, naja, ich habe keine 2 Minus, ich habe sogar nur eine 3 Plus, was das Turnier angeht. Und ich gehe da komplett mit dir konform, dass uns die großen Matches gefehlt haben. Sinner gegen Zverev war ein bemerkenswertes Match und war ein Brocken. Aber es fehlte so ein kleines bisschen die Klasse. Was wirklich Klasse hatte, war Medvedev gegen Alcaraz. War gut, aber so ein Sinner-Alcaraz-Match aus dem letzten Jahr, das fehlte uns dieses Mal. Bei den Frauen gab es, finde ich, das deutlich interessantere Turnier in diesem Jahr und die deutlich interessanteren Matches. Da haben wir gleich auch in den ersten Runden eine ganze Menge an wirklich tollen Matches gehabt. Muchova gegen Townsend zum Beispiel, würde ich mir jedes Mal wieder angucken. Was natürlich dann auch so ein bisschen das Ganze für mich dann auch rund gemacht hat. Ich habe jetzt zum ersten Mal bei einem Grand Slam mitkommentiert und hatte 3 Wochen lang jetzt enorm vielen Spaß. Ich bin jetzt ein bisschen müde und ich bin ein bisschen kaputt, aber es war für mich, hat sich dieses Turnier dadurch natürlich auch noch anders angefühlt, dadurch, dass ich mitkommentiert habe, von der Qualifikation an bis zum Achtelfinale, bis Medvedev gegen de Menor. Aber ansonsten, sportlich gesehen, war es nicht ganz so prickelnd, fand ich auch.
Ja, aber da du den Elefanten im Raum ja schon zugewunken hast, können wir trotzdem nochmal drauf eingehen, weil wir es ja auch vor dem Turnier gemacht haben, eben so ein bisschen deine Erfahrungen als Kommentator jetzt bei Sport Deutschland TV war ja auch für alle, die es geguckt haben, eine große Umstellung. Wir sind alle so an Eurosport gewöhnt, vor allem diejenigen, die von uns jetzt irgendwie in den letzten 30, 40 Jahren mit Tennis aufgewachsen sind. Da war ja fast immer Eurosport, zumindest abseits von Wimbledon, die klare Nummer 1, und es ist in vielen Sportarten passiert, dass eben Streaming-Anbieter reingekommen ist und das mal alles ein bisschen durcheinander gebracht hat. Aber ich glaube, es hat auch durchaus für Aufruhr gesorgt, wahrscheinlich auch unter unseren Zuhörenden, dass da eben mal was ganz anderes gewesen ist in Form von Sportdeutschland TV.
Ja, es war natürlich auch mit ein bisschen Ärger verbunden, und ich möchte auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise sagen, dass das hier alles rund gelaufen ist in den letzten 3 Wochen. Natürlich gab es Schwierigkeiten, und gerade dass während des Finals ein Satz lang für viele Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zu sehen war, ist höchst ärgerlich, und das tut mir auch persönlich leid, weil also mein Urteil zu Sportdeutschland TV ist natürlich beeinflusst dadurch, dass ich für Sportdeutschland TV gearbeitet habe in den letzten Wochen. Aber ist alles glatt gelaufen? Nein, ist nicht alles glatt gelaufen. Es kann durchaus noch besser werden. Andererseits muss ich dann auch dazu sagen, die Rechte waren verfügbar und Eurosport hat sie nicht genommen. Und es, also so, was ich mitbekommen habe, lag es jetzt nicht daran, dass in einem wilden Wettbieten Sportdeutschland TV Eurosport die Rechte geradezu entrissen hat. Die Rechte waren da. Sportdeutschland TV hat ein Angebot abgegeben und das ist angenommen worden. Und deswegen waren sie am Ende die Übertragenen. Und sie haben mit einem sehr kleinen Team, das kann ich aus persönlicher Sicht sagen, weil ich weiß, weil ich es gesehen habe, haben sie meiner Meinung nach einen irrsinnigen Job in der Kürze der Zeit gemacht. Es gab technische Probleme, ja, und das tut mir persönlich dann auch leid, weil ich möchte dann, dass die Leute das auch mitbekommen. Mir hat es enorm viel Spaß gemacht, und ich fand das auch, die neue Herangehensweise, dadurch, dass es einen Chat gibt, dass man in die Interaktion gehen kann mit dem Zuschauer, mit der Zuschauerin, empfand ich das als deutlichen Gewinn, und nächstes Jahr wird es höchstwahrscheinlich deutlich besser laufen. Das ist das, was ich jetzt im Moment sagen kann. Also ja, ist eine Geschichte. Eurosport hätte, glaube ich, die Rechte haben können. Die Rechte wurden Land für Land verkauft und sie sind in Deutschland an Sportdeutschland TV gegangen.
Und sind ja, wenn ich jetzt nicht falsch liege, noch 4 Jahre bei Ihnen?
Bis 2027, ja.
Also 4 weitere Jahre noch.
Genau. Ja, das zu dem Ding jetzt mit Sportdeutschland TV. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Wir haben es jetzt 14 Tage versucht, 17 Tage inklusive der Vorschau, möglichst viel davon mitzubekommen. Also dann auch mit dem Podcast zu machen. Es war ein sehr schwieriges Turnier für uns beide auch, dadurch, dass ich halt gearbeitet habe und Philipp noch einen anderen Job hat. Und wir haben hoffentlich euch gut und sauber informiert über diese US Open 2023. Und macht das nach wie vor großen, großen Spaß, auch wenn wir es nicht immer so hinbekommen, wie wir es gerne haben würden, wie ihr es gerne haben wollen würdet. Aber das sage ich dann jetzt auch dazu. Es ist nach wie vor so, dass es größtenteils Ehrenamt hier für uns ist, dieser Podcast, und wir freuen uns nach wie vor über finanzielle Unterstützung per PayPal und per Steady. Wenn euch das trotzdem gefällt, was wir gemacht haben, freuen wir uns auch nach wie vor über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Es gab extrem viele Downloads in diesem Jahr wieder bei den US Open. Es ist deutlich nach oben gegangen in den letzten 12 Monaten, und da freuen wir uns sehr drüber. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne weiterempfehlen, und wenn euch das gefallen hat, ja, freuen wir uns, und wir werden uns in den nächsten Wochen auch wieder melden. Bis zum Ende des Jahres gibt es natürlich auch noch ein paar Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de. Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.